Ja, liebe Hörer, wir haben eine neue Folge hier von unserem Podcast Block 52. Mein Name ist Philipp Sandner und ich bin Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers und wir sprechen heute mit Timo Bernau. Er ist Partner und im Rechtsanwalt bei der Kanzlei GSK Stockmann in München und wir besprechen die MiCA, das neue Regulierungswerk, was jetzt dann demnächst in Kraft tritt, an dem jahrelang gearbeitet wird, was alles, was mit Krypto, fast alles, was mit Krypto zu tun hat, reguliert und zwar für mehr als 400 Millionen EU-Bürger. Also es ist wirklich ein dickes Brett geworden und ich glaube, besonders spannend ist dann im zweiten Teil unserer Folge, dass wir ein paar Firmen durchgehen. Also zum Beispiel wäre man die Börse Stuttgart, was würde man möglicherweise machen? Was wäre denn mit Aave, Ethereum? Was wäre vielleicht sogar mit Bitcoin? Braucht man da eine Lizenz oder nicht? Und wer überhaupt? Das sind Dinge, die wir besprechen. Und ich denke mal, insofern ist das wirklich ein tolles Thema bezüglich der MiCA, die jetzt ja auch demnächst in Kraft treten wird. Ja, lieber Timo, ich freue mich, dass wir heute hier sprechen können. Du bist Anwalt in München und am besten, wie vorher schon besprochen, stellst du dich selber einfach kurz vor und danach steigen wir direkt in die Diskussion ein zum Thema MiCA und so weiter.
Ja, Philipp, ganz herzlichen Dank auch für die Einladung und den Podcast. Freue ich mich sehr drauf. Mein Name ist Timo Bernau. Ich bin Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei GSK Stockmann in München. Wir sind eine Kanzlei, sind wir hauptsächlich in Deutschland an verschiedenen Standorten mit über 240 Anwälten. Wir haben auch ein großes Büro in Luxemburg und ein kleineres Büro seit ganz kurzem auch in London. Und wir beschäftigen uns bei GSK mit verschiedenen Themen, vor allem auch Immobilien, Finanzmarktaufsicht und so weiter. Und mein Steckenpferd sind eben alle Themen, die sich um die Regulatorik drehen, da vor allem Alternative Assets, Finanzinnovationen und so weiter. Und ich beschäftige mich mit dem Thema Blockchain seit 2017. Wollte damals eigentlich einen Vortrag halten über künstliche Intelligenz, ja, jetzt wie das neue super hot topic, und brauchte damals noch ein zweites Thema, um so ein bisschen den Vortrag zu erweitern. Bin dann auf Blockchain gestoßen und fand das super, super spannend und bin dabei geblieben. Und das ist eben ja, ein Faible von mir. Und inzwischen haben wir ja auch schon von der Gesetzgebungsseite und von der Marktseite viel gesehen und erlebt. Und deswegen freue ich mich auch sehr, dass wir heute so ein kleines Zwischenfazit schließen können und vor allem auch dann über die Zukunft sprechen können, was mit MiCA und dergleichen kommt.
Ja, freut mich sehr, finde ich klasse. Und Timo, Frage, die hast du gerade schon gestellt. Ich stelle sie dir direkt zurück. Was kommt denn mit MiCA? Was ist es und für wen überhaupt und warum?
Ja, das ist. Also da muss man wahrscheinlich ein bisschen weiter ausholen. Wir haben, das fing eigentlich schon viel früher an. Es gab irgendwann den sagen wir mal, ICO-Hype, ja, wo im Grunde jeder, der in irgendeinem Zettelchen ICO draufgeschrieben hat, Geld hinterhergeschmissen bekommen hat und teilweise sogar ICOs, also Initial Coin Offering. Da haben die Leute teilweise wie selbst wie Betrug Offering draufgeschrieben, haben trotzdem noch Geld bekommen. Das ist dann relativ schnell, wie zu erwarten, implodiert. Und die Idee dahinter war natürlich, diese sehr, sehr spannende und tolle Technik von ja, dezentralen Lösungen zu nutzen. Es haben sich dann in der Zeit auch eben solide Projekte, sinnvolle Anwendungen gefunden. Das Problem, mit dem sich viele konfrontiert gesehen haben und warum es auch überhaupt zu diesem ICO-Hype kommen konnte, war eben, dass vor allem die finanzaufsichtsrechtliche Regulierung, von der zivilrechtlichen will ich jetzt noch gar nicht reden, mit ja, diesen neuen Geschäftsmodellen und neuen Finanzinnovationen etwas immer ja, überfordert war, beziehungsweise auch nicht mit dieser sehr schnellen Entwicklung gerechnet hat. Das heißt, es gab eigentlich für viele dieser neuen Produkte und Dienstleistungen keine richtige rechtliche Einordnung, also keine, sag mal, Sondergesetzgebung, sondern es galt eben der Rechtsrahmen, der auch für die herkömmlichen Finanzinstrumente und Finanzdienstleistungen galt. Und das stellte dann viele vor die Herausforderung, wie passt das eigentlich da rein? Ja, weil viele der herkömmlichen Regularien waren eben ja auf die klassischen Finanzdienstleistungen, waren papierbasiert oder auch, ich sag mal, klassische Beratung face-to-face ausgerichtet und noch nicht so stark auf die Digitalisierung. Das war schon immer in der ich sag mal, Finanzmarktregulierung ein Thema, dass die ja, Marktteilnehmer und die Produktanbieter ja sehr, sehr schnell in der Umsetzung neuer Produkte, neuer Ideen waren und die Regulatorik immer so ein bisschen hinterherlaufen musste. Und gerade auf so, ja, sag mal, stark digital basierte Geschäftsmodelle nicht so richtig ausgerichtet war. Und das führte dann zu der Problematik, dass viele nicht wussten, ist es jetzt eigentlich etwas, was unter die klassische Regulierung fällt oder nicht? Ja, und da gab es große, große Anwendungsfragen. Auch die Aufsicht wusste viele Dinge nicht so richtig einzuordnen. Das Einzige, wo man damals, sagen wir, aus Sicht der BaFin schon relativ früh eine Meinung zu hatte, dass wohl Kryptowährungen, zumindest bestimmte Kryptowährungen, irgendwie als Rechnungseinheit zu qualifizieren seien und ja, gewisse rechtliche Regeln dafür gelten sollen. Die BaFin hat dann versucht, mit verschiedenen, ja, also mal Merkblättern und Rundschreiben das so ein bisschen einzuordnen, gerade im Rahmen dieses ICO-Hypes gesagt, ja, das nur weil es in neuen Gewändern daherkommt, heißt es nicht, dass es nicht auch regulierungspflichtig ist und man vielleicht einen Prospekt braucht oder eine Lizenz, wenn man solche Produkte vertreibt. Aber es gab, wie gesagt, im Grunde auch schon in Deutschland eine relativ große Unsicherheit, wie das Ganze einzuordnen ist. Und dazu muss man wissen, dass vieles viele der Regularien, die wir heute haben, europarechtlich basiert sind. Also durch beispielsweise die MiFID, also die Richtlinie für Märkte für Finanzinstrumente, aber auch die ganze Bankregulierung, das fußt ja ganz überwiegend auf europäischen Richtlinien oder Verordnungen und ist dann in den einzelnen Mitgliedstaaten entsprechend umgesetzt. Jetzt ist es durch diese neuen Finanzinnovationen dazu gekommen, dass die Mitgliedstaaten das unterschiedlich ausgelegt haben. Also wie ich gerade erwähnt habe, beispielsweise hat die BaFin gesagt, bestimmte Kryptowährungen sind Rechnungseinheiten, unterfallen damit dem Kreditwesengesetz. Und wenn ich das irgendwie vermittle oder vertreibe, brauche ich dafür eine entsprechende Erlaubnis. In anderen Jurisdiktionen war das nicht so. Hinzu ist auch gekommen, dass dann manche Jurisdiktionen darauf reagiert haben und gesagt haben, ja, wir machen jetzt einen eigenen Tatbestand jenseits der europäischen Regulierung für bestimmte Dienstleistungen, für bestimmte Kryptoassets. Und das hat dazu geführt, dass wir in Europa gerade in dem Bereich von Finanzinnovationen, im Bereich der Blockchain-basierten Produkte und Lösungen so einen Flickenteppich hatten. Ja. Und das ist für die Investoren, aber auch natürlich für die Produktanbieter und alle Dienstleister, die sich in diesem Ökosystem bewegen, total schädlich, wenn ich ein Geschäftsmodell aufsetzen möchte und schon, sag mal, im hiesigen Rechtsmarkt vielleicht auf Probleme stoße, wie das Ganze denn richtig einzuordnen ist. Aber selbst wenn ich dann abstimme mit meiner lokalen Aufsicht, keine Gewähr dafür habe, dass ich das auch im europäischen Binnenmarkt anbieten kann. Also ich habe dann beispielsweise Geschäftsmodelle, die dann vielleicht in Deutschland funktionieren. Ich kann es aber nicht in Frankreich oder Spanien anbieten oder umgekehrt. Teilweise ist es auch so, dass die nationalen Lizenzen, die es dann gegeben hat, ich aufgrund der fehlenden europäischen Regulierung eben nicht in ein anderes Land transportieren kann. Also diese EU-Pässe, die es für andere Dienstleistungen gibt, das funktionierte dann möglicherweise eben gar nicht. Und das hat eben auch die europäische Politik erkannt und hat gemerkt, dass es natürlich auch der Finanzinnovation schädlich ist, wenn es so einen Flickenteppich gibt, aber auch nicht besonders verbraucherschützend ist, wenn es eben in dem einen Land so ist, im anderen Land so und da eine große Unsicherheit ist und in vielen Ländern auch bestimmte Produkte einfach unreguliert waren. Und deswegen ist man eben im Rahmen dieses, insgesamt dieses Digital Finance Package heißt es, da sind verschiedene Rechtsakte erlassen worden, ist man dazu gekommen, wir brauchen einen europäischen Rechtsrahmen, der sich um, sagen wir mal, die Behandlung von Kryptoassets und auch Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit Kryptoassets erbracht werden, beschäftigt. Ja? Das heißt, es ist im Grunde so ein bisschen ein One-Stop-Shop-Prinzip, also alles, was nicht bisher schon durch eine europäische Regulierung erfasst ist und in dem Bereich Kryptoassets eine Dienstleistung, ein Produkt ist, soll irgendwie durch die neue MiCA erfasst werden. Das ist vielleicht mal sozusagen der Rundumschlag in der Einordnung.
Super, Timo. Finde ich klasse. Vielleicht nochmal auf der höheren Ebene. Ich sage ja immer, die MiCA ist eine beeindruckende Regulierung, weil sie wirklich ein einheitliches Regime bietet für mehr als 400 Millionen EU-Bürger. Würdest du dem zustimmen? Und was bedeutet das dann wirklich also konkret für die Bürger in Europa? Was bedeutet das für die Banken? Was bedeutet das aber vielleicht auch für die Ausländer? Also damit meine ich jetzt zum Beispiel die Firma wie Tether und die ganzen Tokens, Aave und so weiter, die ja letztendlich sich der MiCA unterwerfen müssen.
Ja, vielen Dank, Philipp. Also ich würde ihm schon zustimmen. Deswegen hat es ja auch eine Zeit gedauert. Also MiCA hat ja schon ein paar Jahre gebraucht, bis es jetzt endlich, ich glaube, am Anfang Juni ist es jetzt im Amtsblatt veröffentlicht worden und tritt dann zum 30. Juni bzw. 30. September, Dezember 2024 in Kraft und ist davor lange hin und her gegangen. Das war ein relativ starker europäischer Kompromiss. Und das muss man dazu sagen, das ist bei europäischen Verordnungen und Regulierungen generell immer so, dass es ein langes Hin und Her ist. Und was die MiCA jetzt schon schafft, das ist schon beachtlich, weil sie eben, das meinte ich mit diesem One-Stop-Shop-Prinzip, ganz viele Themenbereiche abdeckt. Ja? Das heißt, ich habe eine komplette, im Grunde Wertpapierregulierung auf die Kryptoregulierung übertragen. Das heißt, da wird geregelt Zulassungsvoraussetzungen für Dienstleister, die eben alle möglichen Tätigkeiten rund um Kryptoassets anbieten wollen. Das ist ein Regelungskomplex. Ein anderer Regelungskomplex, der noch beinhaltet ist, sind die ganzen Prospektpflichten. Also diese Verpflichtung von Emittenten, die bestimmte Kryptoassets oder Token anbieten wollen, dass die sogenannte White Paper veröffentlichen müssen. Die müssen bestimmte organisationsrechtliche Voraussetzungen erfüllen. Die brauchen Sitz beispielsweise auch in Europa und müssen sich eben, wie es auch bei anderen Finanzprodukten der Fall ist, diesem Rechtsregime unterstellen und entsprechenden Transparenzvorschriften nachkommen. Das ist sozusagen ein zweiter sehr großer Block, den die MiCA regelt. Es gibt aber auch weitere Regelungen, beispielsweise auch die ganzen Regeln zum Marktmissbrauch. Das ist auch noch in die MiCA mit reinkommen. Das haben wir ja bei vielen anderen Kryptoassets in der Vergangenheit gesehen, gerade bei den nicht in EU aufgesetzten Token, dass wir bestimmte Persönlichkeiten haben, die mal einen Coin durch eine Aussage auf Twitter oder so total nach oben schießen und gleichzeitig aber sich damit eingedeckt haben oder ausgedeckt haben. Also da gab es zumindest mal mutmaßlich auch Insidergeschäfte. Und das ist natürlich für so einen Markt sehr schlecht, wenn man keine Transparenz hat und auch kein Regime, welches solches Verhalten sanktioniert. Und das war eben in Europa größtenteils möglich, weil ich auch keine Wohlverhaltenspflichten oder andere Organisationspflichten, Insider-Trading habe, wenn es das Ganze nicht reguliert ist. Ja. Das hat man alles mit in die MiCA mit reingenommen und das führt eben dazu, und deswegen ist es, glaube ich, eine ganz, ganz, ganz tolle Sache eigentlich für Europa, dass wir ein hohes Maß an Verbraucherschutz haben werden. Das heißt, wir werden Emittenten haben, die genau erläutern müssen, was sie eigentlich mit dem eingesammelten Geld tun, was ein Coin, was er kann, was er vielleicht auch nicht kann. Es gibt auch dann Dienstleister, die entsprechende Beratungswohlverhaltenspflichten haben, die reguliert sein müssen, die auch, was die eigenen Geschäfte anbelangt, bestimmte Transparenzpflichten haben. Und das ist eben wichtig für den Markt. Und das ist nicht nur verbraucherschutzrechtlich wichtig, sondern auch institutionelle Investoren. Ja. Und das ist ja auch das, was wir schon auch in der Zukunft sehen, dass auch die großen Investoren, Stichwort Tokenisierung von illiquiden Assets und überhaupt im gesamten Bereich des Asset Managements auch ein hohes Interesse haben von institutionellen Anlegern, die die Asset-Klasse an für sich spannend finden, aber die sich natürlich damit schwer tun, wenn die entsprechenden Exchanges nur irgendwo auf welchen Inseln sind, die unreguliert sind oder außerhalb von Europa sind, die sozusagen keinen echten Marktstandard haben, die intransparent sind, wo es auch immer wieder Handelsplätze gibt, die ausfallen. Das ist natürlich für die Entwicklung eines solchen innovativen Ökosystems total schädlich. Und deswegen ist es aus meiner Perspektive jedenfalls im Ansatz eine wirklich gute Sache, dass wir hier in Europa einen Regulierungsrahmen haben, der eben diese Rechtssicherheit bringt, aber auch dazu die Möglichkeit gibt, dass wir auf dieser soliden Basis weiter neue Produkte im Markt sehen werden. Wir werden vielleicht gleich noch darüber sprechen, ja auch die Möglichkeit der Ausgabe von Stablecoins und dergleichen. Aber eben, und das ist für, glaube ich, Verbraucher wie für professionelle Anbieter und Handelspartner total wichtig, einfach einen regulierten Rahmen haben, in dem das Ganze stattfindet. Weil das hat ja die Vergangenheit gezeigt, in den letzten 2, 3 Jahren vor allem, dass auch groß gefeierte Systeme und Handelsplätze plötzlich ausgefallen sind, nicht mehr liquide waren. Und das hat auch sozusagen zu diesem Jahr Kryptowinter geführt und viele Projekte verlangsamt. Und das tut dem Markt einfach nicht gut. Du hast noch danach gefragt, wie ist das für ausländische Anbieter? Das ist natürlich auch so ein bisschen Fluch und Segen vielleicht zugleich. Ja? In Europa werden wir dann eben eine Regulierung haben. Und eine Regulierung führt natürlich immer auch zu Kosten. Ich muss in das Erlaubnisverfahren reingehen, ich muss Organisationspflichten umsetzen, ich brauche bestimmte Funktionen, Compliance-Funktionen, ich brauche Geschäftsleiter mit entsprechenden Erfahrungen und Lebensläufen. Das ist natürlich, ich muss beaufsichtigt werden, ich muss Transparenzvorschriften erfüllen und. Das Lied können alle singen, die heute schon unter der Regulierung stehen. Das heißt, wir haben dann einen relativ hohen Kostenfaktor, natürlich auch für die Emittenten, die entsprechende Whitepaper machen müssen. Und das haben wir dann für Anbieter außerhalb des europäischen Marktes natürlich nicht. Und das kann natürlich auch zu zwei Welten führen, eben der regulierten und der nicht regulierten Welt. Und da hat ja auch die MiCA versucht, das gab es in einem der früheren Entwürfe einmal, auch so zu einer exterritorialen Anwendung zu führen. Das heißt, auch wenn ich mich nicht proaktiv an den europäischen Markt wende, aber europäische Kunden zulassen möchte, dann hätte ich eben nach diesem Vorschlag auch einer Lizenz in Europa bedurft. Das hat sich aber nicht durchgesetzt, wäre auch sicherlich nicht justiziabel gewesen und auch überhaupt, also das hatte keine Aussicht erfolgt, aber hat dieses Problem, was wir haben, natürlich sehr schön skizziert, nämlich wie damit umzugehen ist, dass wir auch in Zukunft sicherlich zwei Welten haben werden, nämlich die regulierte Welt und dann diejenigen Anbieter, die jetzt beispielsweise eben rein auf Englisch sich nicht an den europäischen Markt wenden, irgendwo sitzen, aber durch die Kanäle, die es ja inzwischen gibt, ja, das ist ja nicht mehr wie früher, das alles nur noch über die Webseiten funktioniert, sondern wir haben Twitter, wir haben Discord, wir haben ganz andere Kommunikationskanäle und Financial Influencer, die solche Dinge auch in Zukunft sicherlich promoten werden. Und da ist dann eben die Frage, wie diese Anbieter dann auch in Zukunft reguliert werden, wenn sie sagen, okay, das ist mir zu kompliziert, ich will gar nicht auf den europäischen Markt gehen, ich versuche letztendlich keinen direkten Vertriebskanal oder Marketingkanal nach Europa aufzusetzen und halte mich aus der Regulierung raus, weil es sicherlich gerade in dem Bereich haben wir viele Digital Natives und Leute, die sich gut auskennen und informieren. Die werden auch weiterhin solche Angebote finden und dann auf des womöglichen Preisvorteils auch weiter investieren. Und dann werden wir sehen, was damit passiert. Ja. Wir werden aber auch Anbieter sehen, die globalen, soliden Player, die wahrscheinlich, und die ersten sind ja schon dabei, das zu tun, dann eine Niederlassung in Europa gründen werden, die mit einer entsprechenden Erlaubnis ausgestattet wird und dann eben wie auch ein europäisches Institut entsprechend reguliert sein wird.
Ja, klasse. Macht als großer Überblick extrem viel Sinn. Ich würde jetzt, habe mir gerade überlegt, okay, was passiert jetzt mit Ethereum und Aave und der Börse Stuttgart und so weiter. Lass uns mal vielleicht im Schnelldurchgang, also das ist natürlich keine rechtliche Beratung, logisch, aber einfach mal so ein paar Blitzlichter werfen auf ein paar Player und du kannst ja sagen, was die mutmaßlich machen könnten, ja, konjunktiv. Also Börse Stuttgart zum Beispiel, ja, einer der größten Kryptoanbieter jetzt mal hier in Deutschland mit Lizenz von der BaFin, die würden wahrscheinlich eine neue Lizenz gemäß der MiCA beantragen, früher oder später, um letztendlich die Lizenz, die sie ja schon haben, vorzuschreiben hier vor Ort in Deutschland. Vielleicht würden sie ja sogar auch ihre Lizenzen nutzen, um anderswo in Europa das gleiche Angebot zu machen, oder?
Also das ist eine klasse Frage, weil das ist auch schlau von MiCA gemacht, wie ich finde, weil alle Player, die heute schon reguliert sind, ja, das sind ja Handelsplätze, das sind Banken, das sind Portfolioverwalter, aber auch zum Beispiel Kapitalverwaltungsgesellschaft, die haben die Möglichkeit unter MiCA die Dienstleistungen, die sie heute schon aufgrund der entsprechenden staatlichen Genehmigung, die sie haben, auch in Zukunft unter der MiCA in Bezug auf Kryptowerte dann anzubieten. Sie brauchen da kein eigenes mal komplettes Erlaubnisverfahren, sondern es gibt ein vereinfachtes Verfahren. Sie müssen das im Grunde nur anzeigen. Also beispielsweise, wenn wir jetzt die Börse Stuttgart sehen oder auch eine Bank, die beispielsweise Kryptowerte vermittelt, die kann im Grunde dann in diesem relativ einfachen Verfahren diese Dienstleistung in ganz Europa anbieten, ohne, sag ich mal, nochmal eine eigene MiCA-Lizenz und komplettes Genehmigungsverfahren durchlaufen zu müssen. Und das ist natürlich eine super Sache für alle, die heute schon in dem Bereich reguliert sind. Auch eine Depotbank wird dann eine entsprechende Verwahrleistung in Bezug auf Kryptoassets anbieten können und. Das ist natürlich eine klasse Sache, weil wir auf einen Schlag sehr viele Institute haben werden, die zumindest mal potenziell die Dienstleistungen, die sie heute schon in Bezug auf Kryptowerte ausführen oder entsprechende Genehmigungsverfahren gerade durchlaufen oder auch einfach neue Produktprozesse durchlaufen, dass sie mit der MiCA die Möglichkeit haben, vergleichsweise einfach, also wir werden sehen, wie einfach es dann tatsächlich ist, aber zumindest mal von der Logik der MiCA relativ einfach ihre Dienstleistungen, die sie heute schon für Finanzinstrumente oder eben Einlagen, was auch immer, erbringen, dass sie das auch zukünftig entsprechend für Kryptoassets machen können. Und das ist natürlich sehr charmant.
Ja, macht Sinn. Das war jetzt die Börse Stuttgart. Die Börse Stuttgart müsste auch wahrscheinlich durch ihr Sortiment gehen und gucken, welchen Token sie drin behält und welchen sie rausschmeißen muss, weil ja ein Token auch eine MiCA-Lizenz braucht, korrekt?
Ich muss natürlich dafür auch mal, auch wenn ich nur Dienstleister bin, der vermittelt, ja, die eigentlichen Verpflichtungen, beispielsweise mich registrieren zu lassen oder ein White Paper zu erstellen, das trifft ja im Kern erstmal die Emittenten der Token und nicht die Vermittler, es sei denn, sozusagen, ich bin derjenige, der das sozusagen in der Exchange selber anmeldet, sozusagen zum Handel. Also die primären Verpflichtungen, die jetzt sozusagen tokenbasiert sind, das trifft die Emittenten. Aber ich muss natürlich als Exchange, als Vermittler dafür Sorge tragen, dass die Produkte, die ich anbiete, auch die entsprechenden Voraussetzungen mit sich bringen. Das heißt, ich muss schauen, je nachdem, wie mein Sortiment aussieht, ob die Emittenten auch die Voraussetzungen nach der MiCA entsprechend erfüllen, sonst kann ich es natürlich nicht anbieten. Ja, ganz klar.
Okay, das ist doch interessant. Dann vielleicht noch mal ein Beispiel. Was ist mit so einem Token wie Aave zum Beispiel? Der müsste doch seinerseits jetzt beginnen, irgendwo diese MiCA-Lizenz zu bekommen. Ansonsten müsste er in europäischen regulierten Börsen rausgenommen werden. Oder gilt bei denen Token, die schon existieren, so eine Art Übergangsfrist oder so eine Art Vorrechtsstellung, weil diese Token ja schon da waren, bevor die MiCA in Kraft getreten ist?
Also nee, ich muss tatsächlich, also es gibt sozusagen nicht so eine Art Althasenregel oder Grandfathering Rule, ja, sondern ich muss tatsächlich schauen, dass alle Token, die in Europa angeboten werden, dann auch die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen. Das heißt,
Ja,
sie
aber
müssen.
Timo, und jetzt ja die Krux, was ist mit dem Bitcoin? Weißt du, der Bitcoin ist dezentral. Niemand auf der Erde würde für den Bitcoin eine MiCA-Lizenz beantragen können, weil es gibt ja kein Management des Bitcoins zum
Genau,
Beispiel.
also das ist eine Besonderheit, weil die MiCA sieht vor, dass komplett dezentrale Token ausgenommen werden oder eben Coins. Das heißt, der Bitcoin, ja, das ist, glaube ich, das klassische Anwendungsbeispiel, was auch die Gesetzgeber der MiCA im Kopf hatten. Der Bitcoin ist eben dezentral ausgestattet. Da gibt es sozusagen keine bekannte Organisation, die dahinter steht und durch beispielsweise irgendwelche Governance-Token oder andere Dinge die Kontrolle hat. Deswegen ist der Bitcoin dezentral. Und da sagt die MiCA, dass solche dezentralen Kryptowerte, was jetzt diese Emittentenpflichten anbelangt, ausgenommen sind. Das heißt aber nicht, dass beispielsweise eine Exchange oder auch ein Finanzkommissionär, der dann solche Produkte vertreiben will, dass der ausgenommen ist. Ja, das heißt, ich brauche im Grunde für den Bitcoin auch in Zukunft kein White Paper und keine Emittentenpflichten. Wenn ich aber als Plattform den Bitcoin in Europa vertreiben möchte oder verkaufen möchte, umtauschen möchte, was auch immer, dann ist es eine Dienstleistung, die dann eben trotzdem auf einen Kryptowert bezogen ist. Und dann brauche ich für diese Dienstleistung auch die entsprechende Lizenz. Und ich muss mich auch in die entsprechenden Wohlverhaltenspflichten etc. etc. kümmern. Aber weil sozusagen der Emittent selber, den gibt es ja bei Bitcoin sozusagen nicht, und damit das Produkt ausgenommen ist, gibt es eben da diese Verpflichtungen dann, was sozusagen den Teilaspekt der MiCA anbelangt, gerade nicht. Und das ist die spannende Frage: Wie sieht das aus, ja, bei anderen semi-dezentralen Token oder Lösungen? Wie dezentral muss es sein, dass ich tatsächlich aus dem Anwendungsbereich rausbleibe? Das ist sicherlich dann auch noch eine ungeklärte Frage. Die MiCA sagt, es muss im Grunde vollständig dezentralisiert sein, damit ich bei solchen Lösungen nicht in die MiCA falle. Ja? Und das ist mir die Frage, okay, wo bin ich wirklich vollständig dezentral aufgestellt? Ja, weil meistens gibt es dann doch irgendjemand, der bei den DeFi-Protokollen eben, ja, sagen wir, so eine Art Notschlüssel nochmal hat, um das irgendwie zu stoppen, oder der auch Updates einspielen kann und so weiter. Zumindest bei vielen der neuartigen Finanzprodukte ist es ja so. Das steht zwar wie DeFi drauf, ist es aber oftmals dann nicht oder nicht ganz. Und die können dann theoretisch auch schon drunter fallen.
Spannend, was ist mit Ethereum? Schwierig, oder? Also es ist ja dezentral und doch hast du die Foundation, die ja eine gewisse Marschrichtung vorgibt. Ohne diese Marschrichtung hätten wir The Merge nicht gehabt, ja. Da gibt's, oder mein, wenn du sagst, es ist streitbar, ob das jetzt dezentral ist oder eben nicht, dann würde man einfach in 2 Jahren dazu nochmal telefonieren und gucken, was passiert ist. Aber wenn du jetzt schon was sagen kannst, Timo, dann gerne. Bin natürlich neugierig.
Ja, also ich denke schon, dass es auch noch geklärt werden wird. Ne? Also A ist, und das ist auch, glaube ich, spannend, die MiCA hat ja bestimmte Themenkomplexe, sagen wir mal, bewusst rausgenommen aus der Regulierung. DeFi war jetzt ein Beispiel, DAOs ist sozusagen, fällt ja auch drunter. NFTs, also die Non-Fungible Token, sollen auch ausgenommen werden. Das wird aber einer, sagen wir mal, Prüfung auch unterzogen, das ist auch schon in der MiCA angelegt, dass eben die europäischen Aufsichtsbehörden und auch die Kommission, die werden Berichte dazu schreiben, wie die ganze Regulierung funktioniert und auch wie solche Fragen behandelt werden. Und man rechnet auch damit, dass es sozusagen eine MiCA 2 geben wird, die möglicherweise eben dann auch solche Themenkomplexe aufgreift und auch regeln wird, so oder so. Und dazu kommt auch noch, dass es sicherlich von den europäischen Aufsichtsbehörden noch Auslegungshinweise, Q&A und was auch immer geben wird, um auf gerade diese noch etwas unklaren Rechtsfragen dann einzugehen.
Okay, dann belassen wir es mal dabei, aber ist wahrscheinlich dann wiederum schon so hinreichend undezentral, in Anführungszeichen. Also nicht, ich will es nicht zentral sagen, gell, aber ja, so wenig dezentral, dass es wieder jemanden gibt, dem man zumuten könnte, eben die Mika-Erlaubnis zu bekommen. Tessa könnte man noch durchsprechen, aber dann wird es auch irgendwann zu lang. Tessa ist eben insofern spannend, weil die sich vielleicht theoretisch als zentrale Organisation entscheiden könnten,
ja,
letztlich die Mika-Lizenz zu bekommen, aber möglicherweise entscheiden die sich auch proaktiv gar nicht erst die Lizenzierung vorzunehmen, also quasi gar keine Lizenz haben zu wollen, mit der Konsequenz, dass der Tessa-USD dann von europäischen Börsen entfernt werden müsste. Gell? Das wird man dann sehen. Aber das ist außergewöhnlich. Genau. Wir wollten ja noch einen zweiten Themenaspekt ansprechen, und zwar, Timo, wie sieht es aus mit Regulierung? Was ist gute Regulierung?
Ja, also das ist ja genau die spannende Frage. Braucht es Regulierung? Wie viel braucht es? Also wie viel Regulierung braucht es? Und dann, auf das Erste habe ich ja schon geantwortet. Ich glaube, diese Regulierung, dass es die als solche gibt, das ist total wichtig und gut für Europa, aber auch für Deutschland. In Deutschland waren wir in den letzten Jahren so ein bisschen ein Frontrunner in Europa, was die Regulatorik von Kryptoassets anbelangt, also Krypto-Verwahrgeschäft. Dann haben wir die Kryptowertpapierregisterführung und wir haben mit dem IWPG Kryptowertpapiere eingeführt und das sind natürlich alles total super Initiativen und auch im Sinne dieser Rechtssicherheit, die wir brauchen, die ich eben ja erläutert habe, genau der richtige Schritt. Die Frage ist nur mal, was ist eine gute Regulierung, beziehungsweise wie wird sie umgesetzt? Und da sehen wir schon im Markt noch große Herausforderungen und Probleme, wo es, glaube ich, auch Verbesserungsbedarf gibt. Also das eine, das ist, glaube ich, auch marktbekannt ist, wenn es Möglichkeiten gibt, beziehungsweise eben auch das Erfordernis gibt, eine bestimmte Erlaubnis zu beantragen, dann ist es natürlich nur dann hilfreich, wenn ich diese Erlaubnis auch in einem überschaubaren Zeitraum und mit überschaubarem Aufwand erhalten kann. Und das haben wir eben gesehen, dass das zumindest bei der jetzigen aktuellen Regulierung, die wir in Deutschland haben, einfach nicht der Fall ist. Also wenn man sich mal anschaut, wie lange das bei den meisten Instituten gedauert hat, bis die Krypto-Verwahrlizenz bekommen haben, das sind schon Zeiträume, das ist einfach der Sache nicht zuträglich. Ja. Das Gleiche gilt auch für die Kryptowertpapierregisterführung. Es dauert einfach super, super lange, bis man sozusagen diese Lizenz bekommen kann. Das kann natürlich auch sein, dass manche vielleicht irgendwie einfach schlechte Anträge eingereicht haben, aber wenn man sich einfach die Anzahl der sozusagen Institute oder neuen Player anschaut, die solche Verfahren initiiert haben und wie lange das gedauert hat und wie viele überhaupt auch nur bis jetzt eine Lizenz bekommen hat, dann sieht man schon, dass das auch ein systemisches Problem ist, dass es einfach nicht schnell genug geht. Ja. Das ist, glaube ich, ein Problem. Das zweite Problem ist, also es ist einfach zu bürokratisch. Ja. Es dauert einfach zu lange, die Anforderungen sind hoch oder die Kapazitäten bei den Aufsichtsbehörden sind nicht ausreichend, um das einfach schnell durchzukriegen. Ja. Das muss man sagen. Das zweite ist sicherlich, dass wir auch bei neuen Gesetzen immer Anwendungsfragen haben, immer Graubereiche, wir hatten es gerade bei der Mika schon kurz angerissen, die gibt es natürlich auch bei der Definition von Kryptowerten, die gibt es auch bei gerade den Fragen, wie ist es mit DeFi, wann ist das regulierungspflichtig und wann nicht. Und natürlich muss sich auch die Aufsicht dazu erstmal eine Meinung bilden. Was wir aber gesehen haben, ist, dass gerade zumindest in Deutschland ist es so, teilweise ist es in Europa auch so, dass dann die Startups oder auch die Banken, die müssen dann irgendwelche langen Gutachten verfassen lassen, Anfragen bei der BaFin stellen. Das wird dann, wenn man Glück hat, auch irgendwann beschieden, positiv oder negativ. Und dann hat halt eben dieser Anbieter und die Kanzlei, die das betreut, hat dann dieses Wissen Es wird aber nicht weitergegeben, es wird nicht veröffentlicht. Ja. Und das ist natürlich schon ein bisschen schwierig für den Markt, dass da so ein Insiderwissen dann bei manchen Kanzleien besteht. Ich meine, für uns ist es natürlich gut, das ist dann unser Asset, aber für die Sache ist es natürlich nicht gut. Ja. Und das sehen wir, dass es teilweise auch zumindest bei der europäischen Regulierung gibt es dann so Q&As, da kann man Fragen stellen und das wird dann irgendwie von der Aufsichtsbehörde abgearbeitet und dann gibt es dazu dann immer Antworten. Die sind dann natürlich immer sehr abstrakt beziehungsweise nicht auf gesamte Geschäftsmodelle bezogen, sondern auf Einzelfragen. Aber es ist natürlich schon hilfreich. Und es dauert eben immer sehr lange, bis dann die Aufsichtsbehörden, zumindest dann hier in Deutschland, sich dazu hinreißen lassen, ein Merkblatt zu veröffentlichen. Wo wir dann zumindest bestimmte Fragen mal geklärt haben. Ja. Und ich glaube, das wär gut, wenn das A schneller geht und B, man auch sozusagen zumindest so eine Art Q&A hätte von Fragen, die schon geklärt sind. Ja. Das Zweite, was mir noch wichtig ist, wir sprechen ja heute viel über MiCA und die BaFin und die Regulatorik. Das ist ja nur eine Seite der Medaille. Das andere ist, das, was ja auch mit den ganzen Finanzinnovationen einhergeht, dass wir ganz viele andere ungelöste Rechtsfragen haben. Ja. Wie sieht es eben aus mit den NFT und den entsprechenden Urheberrechten, mit den Nutzungsrechten? Wie sieht es überhaupt aus? Wie kann ich, wenn ich bestimmte Sachwerte oder andere Werte tokenisieren möchte, wie kann ich sicherstellen, dass auch mit dem Token beispielsweise das tokenisierte Recht mit übergeht? Ja, also wir haben und auch die steuerrechtlichen Fragen. Das heißt, und das ist ja für Anbieter von solchen Produkten und auch diejenigen, die es dann kaufen wollen, auch ganz wesentlich, dass ich nicht nur eine Rechtssicherheit habe, dass ich sozusagen mich am rechtskonformen Raum bewege, sondern dass auch ich weiß, was ich letztendlich erwerbe und wie das Ganze funktioniert. Ja, da gibt es ja auch Initiativen, das irgendwie umzusetzen, aber da sind andere Jurisdiktionen, soweit ich das zumindest bewerten kann, schon besser gewesen. Also Liechtenstein ist ja ein Beispiel, die haben sozusagen ein eigenes Token-Gesetz gemacht, wo solche Fragen zumindest teilweise geregelt sind. Und in Deutschland tut man sich natürlich da sehr schwer, jetzt irgendwie das Zivilrecht entsprechend anzugehen. Aber ich glaube, das wäre auch schon wichtig, dass wir immer nicht nur die Regulatorik im Blick haben, sondern auch die anderen mit den Produkten einhergehenden Fragen, die gelöst werden.
Ja, finde ich gut. Also meine Liechtenstein ist auch nicht alles Gold, was glänzt,
Nee.
weil das Gesetz jetzt seit einigen Jahren in Kraft getreten ist. Aber letztlich gibt es eigentlich so gut wie keine Firma, die das anwendet. Und das nach 3 Jahren, gell? Da ist die deutsche Gesetzgebung insofern besser platziert, weil es inzwischen Dutzende Firmen gibt, die Lizenzen anwenden, egal ob jetzt die Lizenz final erteilt wurde oder nicht. Also das ist schon faszinierend. Aber ansonsten stimme ich dir wirklich restlos zu. Regulatorik muss zum richtigen Zeitpunkt kommen, das richtige Maß haben. Und da ist die MiCA weitestgehend ein guter Kompromiss geworden. Es gibt auch ein paar Dinge, die uns gar nicht gefallen, gell? Hier Stichwort Transfer of Funds, Stablecoin.
Ja.
Und so weiter. Aber ansonsten ist es eigentlich weitestgehend eine Regulierung, die auch hier Verweis auf Amerika zum richtigen Zeitpunkt kommt, weil in Amerika aufgrund der rechtlichen Unsicherheit ja letztendlich die Firmen beginnen, das Land zu verlassen.
Ja, das ist das, was wir ja gerade sehen. Ich bin jetzt kein US-zugelassener Anwalt. Aber das geht ja durch die Medien. Man sieht ja schon, dass gerade hier die SEC einfach ja, auch größtenteils natürlich politisch bedingt viele Geschäftsmodelle plötzlich einfach als Security einordnet und auch Dienstleistungen in Bezug auf solche Modelle als entsprechende regulierte Tätigkeiten, Börsentätigkeiten, Finanzvermittlertätigkeiten einordnet und damit natürlich dann in einem Schlag kaputt macht. Ja? Und wenn ich nicht weiß, an welche Regeln ich mich halten muss und was so ungefähr der Rahmen ist, beziehungsweise ich mir gar nicht sicher sein kann, dass der Rahmen sozusagen nicht per Order de Mufti geändert wird, ja, dann ist es natürlich schon ein sehr schwieriges Marktumfeld. Also ich glaube, gerade für den US-Markt ist es im Moment unheimlich schwer, überhaupt rechtssichere Aussagen zu tätigen. Und das werden wir mit MiCA, klar werden wir auch da Graubereiche haben, aber das wird sich dann Stück für Stück auflösen und zumindest wird man genau wissen, was man machen kann und was man nicht machen kann, beziehungsweise die Graubereiche werden identifizierbar sein und das kann man dann abstimmen mit der Aufsicht. Und das haben wir dann in anderen Jurisdiktionen natürlich, wie beispielsweise in den USA, noch überhaupt nicht.
Sehr schön. Das war ein wunderbares Schlusswort, Timo. Ich danke dir für die Diskussion, für das Gespräch und wünsche dir und allen Hörern da draußen natürlich noch einen wunderbaren Tag.
Ganz lieben Dank, Philipp, und das wünsche ich dir auch.